In dieser Folge kündigen wir ein fettes Update unseres Projekts an. Es gibt einen Rückblick auf das Partner-Showcase der letzten Nintendo Direct und Baldur's Gate 3 wird zur Serie. Wir schauen außerdem auf unser Fortnite-Turnier in der christlichen Esports League zurück und fragen uns im Deep Talk, was gutes Teamwork ausmacht und wie man es schafft, mit Druck und Konflikten umzugehen. Das alles hier bei uns bei Faith and Pixels. Viel Spaß.
Herzlich willkommen bei Faith and Pixels, dem Podcast über Gaming, Glaube und All in Between.
Und damit ein herzliches Willkommen bei dieser Folge. Ich freue mich sehr, jetzt hier das Mikrofon in der Hand zu halten und mit dem lieben Ruben diese Folge aufzunehmen. Maxi ist leider verhindert, aber wir machen es uns zu zweit gemütlich, würde ich sagen. Ruben, hast du irgendwie eine Tasse Tee, einen Kaffee oder was auch immer dabei, um es dir ein bisschen gemütlich zu machen? Eine Decke, deine Kuscheldecke oder so?
Ja, ich habe tatsächlich einen Kaffee. Wir nehmen ja nach dem Mittagessen auf, von daher entfliehe ich dem Mittagstief mit meinem Kaffee. Also wenn ihr zwischendurch mal Trinkgeräusche hört, dann ist es der Kaffee, der meine Kehle runterfließt. Ja, ansonsten habe ich mich hier in meinem Gaming-Sessel ganz bequem hingesetzt und hingefläzt und freue mich jetzt mit dir über Gaming-Themen zu sprechen. Genau.
Ja, da freue ich mich auch drüber. Und anders als sonst werden wir mal so ein bisschen Smalltalk überspringen, denn wir haben eine große Ankündigung. Nachdem jetzt das Fortnite-Turnier rum ist, kann man ja direkt das nächste große Update auspacken. Aber das geht wirklich, das hat es in sich. Wir haben es schon ein bisschen angeteasert oder zumindest mal erste Gedanken dazu in unserem Jahreswechsels-Special. Ja, thematisiert. Wenn sich manche von euch noch erinnern, ich habe im Oktober, November eine Umfrage über Instagram und Twitch verteilt. YouTube hatte leider keine Möglichkeiten und auch jetzt so Plattformen wie Spotify oder so haben leider keine Möglichkeiten, irgendwie mal persönliche Nachrichten an unsere Hörerinnen, Hörer, FollowerInnen, ja, genau, und AbonnentInnen zu schicken. Aber ich habe knapp 300 Leute gefragt und davon haben 40 ungefähr geantwortet. Ja, zu verschiedenen Fragen des persönlichen Lebens, aber auch über welche Plattform sie uns folgen. Und da haben 40% der Leute geantwortet, dass Insta die einzige Plattform ist, auf der sie uns folgen. Erstmal vielen Dank für den Follow dort. Das ist gar keine
Ja,
Frage.
auf jeden
Also
Fall.
vielen Dank für alle Unterstützung, egal auf welcher Plattform ihr uns folgt. Genau, aber ähnlich sah es auch bei Twitch aus, beziehungsweise von der Gesamtzahl der Umfrageteilnehmenden haben 40 bis 50% angegeben, dass sie auf Twitch da sind. Und als wir das Projekt gestartet haben, da haben wir gesagt, Twitch, das ist unser Zentrum, das ist der Kern dieses Projekts. Wir wollen GamerInnen in der Szene auf Twitch erreichen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Und jetzt merken wir, 40% unserer FollowerInnen sind überhaupt nicht auf Twitch, also sind sogar nur auf Insta. Und tatsächlich haben über 85% angegeben, dass sie uns mindestens auf Insta folgen. Also dann gibt es noch Leute, die uns auf mehreren Kanälen folgen, was auch wunderbar ist. Genau, das war so, ich sag mal, auslösender Grund, mal für uns zu reflektieren, müssen wir da vielleicht auch inhaltlich mal etwas ändern. Es gab außerdem auch noch ein paar Rückmeldungen, dass nicht so ganz klar ist, wofür wir eigentlich stehen. Also unser Unique Selling Point, Gaming und Glaube gehören zusammen und macht total Sinn, dass das ja, dass das hier so in diesem Projekt vereint wird, dass das manchen nicht klar ist und genau, da haben wir uns dann überlegt, beziehungsweise auch insbesondere ich war da so ein gewisser Antreiber, dass wir die Rolle von Instagram stärken wollen. Genau. Und das hat zu weiteren Schritten geführt. Und ja, letzten Endes haben wir ein paar Maßnahmen geplant, die wir jetzt in Zukunft Mitte, Ende Februar, Anfang März umsetzen wollen. Genau, denn bisher waren Maxi, Ruben und ich ja irgendwie für alles zuständig. Alle waren auf Twitch zu sehen, alle waren im Podcast zu hören. Irgendwie haben alle auch sich um Insta gekümmert und so weiter und so weiter. Und wir haben uns jetzt Aufgabenschwerpunkte gegeben. Genau. Wie ihr schon gemerkt habt, Maxi hat so ein bisschen seinen Umfang innerhalb des Projekts reduziert. Das hängt mit seiner Arbeit zusammen und seinem Umzug, von dem er ja auch schon in der Jahreswechsels-Spezialfolge gesprochen hat. Er streamt ja jetzt inzwischen zweiwöchentlich seine Let's Plays. Und du, Ruben, du willst dich in Zukunft vor allem auf die Plattform Twitch fokussieren mit Let's Plays, Community Streams und auch mal dem einen oder anderen experimentellen Formaten. Und ich werde mich zukünftig vor allem um Inhalte auf Instagram und ich sag mal so das Community Management auf der Plattform kümmern. Genau. Das hat natürlich Auswirkungen auf Formate und so weiter. So sehr ins Detail gehen möchte ich an dieser Stelle nicht. Es wird dazu dann auf Insta auch verschiedene Ankündigungen geben. Genau, und eine vielleicht relativ witzige Ankündigung ist: Wir haben jetzt einen Facebook-Kanal.
Falls ihr noch Facebook nutzt.
Ja, genau. Ich habe auch, also ich bin schon dran an so einem Post und da habe ich so drauf geschrieben: Hä, aber warum? Da ist doch niemand mehr. Ja, weil Meta, der Konzern hinter Instagram und Facebook, das belohnt, wenn man so Doppel-Accounts hat. Und wir schauen mal, was wird. Genau. Lieber Ruben, was denkst du, wie blickst du auf die Zukunft von Faith and Pixels? Wie hast du diesen Prozess erlebt? Genau. Wie freust du dich auf die Zukunft oder nicht?
Also ich finde es auf jeden Fall einen spannenden und auch deutlichen Einschnitt. Also so deutlich wie in unserem bisher einjährigen Bestehen noch keinen anderen Einschnitt. Und finde aber am Ende das eigentlich nur sinnvoll, weil die Idee dahinter kam ja auch daher, dass wir alle eigentlich gemerkt haben, wenn wir auf Twitch streamen, gerade wenn wir Singleplayer-Spiele spielen, dann ist das eigentlich so ein bisschen die Quadratur des Kreises, wie man so sagt. Wir wollen auf der einen Seite für die Community da sein und gleichzeitig, das steht ja in unserem Konzept ganz tief verankert, wir wollen Story-Spiele spielen. Wir wollen Story-Spiele spielen, die eine Metapher sind für das Leben, so sagen wir. Und irgendwie diesen Spagat zwischen, wir wollen den Menschen zugewandt sein, die da sind, im Stream sind, im Chat sind, sich beteiligen und gleichzeitig noch eine tiefe Story erleben, die wir dann ja wiederum im Podcast verwerten, war dann so eine Doppelrolle, so eine Doppelfunktion dieser Streams, die ich jetzt eigentlich sehr schön geklärt finde, weil dadurch, durch die Veränderung, die du gesagt hast, haben wir halt irgendwie klarer bei Twitch die Möglichkeit, nur Community zu machen, also lösen so ein bisschen Twitch von dem Druck, Story Progress in Story Spielen zu machen und haben gleichzeitig aber auch, das hast du noch nicht gesagt, aber wir werden ja trotzdem noch Gameplay-Videos, also Let's Plays veröffentlichen, aber eben teilweise auch offline. Das heißt, wir sorgen dafür, dass wir weiter Content bekommen für unsere Podcasts, für Instagram, indem wir halt offline trotzdem kommentiertes Let's Plays aufnehmen. Bei mir ist es jetzt gerade ja schon Mio, habt ihr schon vielleicht mitbekommen, was ich gerade schon offline spiele und da jetzt schon zwei Let's Plays zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts drauf habe auf dem YouTube-Kanal. Und dadurch habe ich ein Spiel gespielt, kann darüber im Podcast reden, kann darüber Inhalte für Instagram formulieren. Und von daher finde ich das erstmal eine tatsächlich eine sehr logische und konsequente Weiterdenkung, ein konsequentes Weiterdenken unseres Konzeptes. Bin aber trotzdem natürlich auch gespannt, wie die Community, wie die Leute das so aufnehmen. Genau, aber erstmal ist halt die Idee, der Dienstagabend, haben wir jetzt so gesagt, das ist erstmal Community-Abend. Das heißt, da wird nicht ein Baldur's Gate 3 gespielt, sondern da wird ein Spiel gespielt, was vielleicht ein bisschen lockerer ist. Jetzt in dem Falle im Februar werde ich Ark Raiders eben spielen. Also ein Spiel, was einen ganz anderen Fokus irgendwie setzt als so ein krasses storybasiertes Game. Eher Spiele zu spielen, wo es leichter möglich ist, mit der Community zu interagieren, Fragen zu beantworten, vielleicht auch zu den Podcasts, vielleicht auch zu den Instagram-Posts oder. Ja, von daher. Genau, es soll ja trotzdem weiterhin ein klassischer Stream auch pro Woche stattfinden, also so wie ihr ihn bisher kennt. Und ich denke, wir probieren das aus und dann werden wir schauen, wie das funktioniert. Aber erstmal finde ich die ja, die Vorhergehensweise sehr konsequent weitergedacht anhand unseres bisherigen Konzeptes so. Ob es funktioniert, ist eine andere Frage, aber wie gesagt, das werden wir dann ja sehen.
Genau. Dadurch, dass wir ja auch einfach so viele Leute haben, die uns nur auf Instagram folgen, ist auch irgendwie klar, dass wir unseren Unique Selling Point nochmal stärker auch dort durch kreative neue Formate in den Mittelpunkt rücken sollten. Wir machen das ja schon manchmal mit den Reels. Also wir veröffentlichen ja regelmäßig Reels. Manche sind inhaltlich tiefer als andere und so. Aber da auch wirklich nochmal eigene Formate zu entwickeln, die unseren Unique Selling Point wirklich in den Vordergrund stellen, auch die Interaktion mit unseren Community-Mitgliedern fördern sollen. Und ja, freue mich drauf. Bin sehr gespannt, was uns da alles einfällt. Und freue mich auf jeden Fall in Zukunft der Typ für Insta zu sein. Genau.
Sehr gut.
Trotzdem habe ich auch das Feedback bekommen, als ich schon so Andeutungen im Stream gemacht habe, dass es Leute sehr schade finden, dass ich nicht mehr vor die Kamera gehe. Und so stimmt das ja auch noch nicht. Also ich werde immer mal wieder auftauchen. Vielleicht nochmal bei solchen Aktionen wie jetzt bei dem Fortnite-Turnier oder irgendwie bei den Community-Streams. Das kann man ja auch. Kann man sich ja auch irgendwie mal einklinken und so. Aber eben in der Regelmäßigkeit wird das nicht mehr passieren. Ich werde jetzt The Darkest Files beenden. Wahrscheinlich ist es, wenn ihr das jetzt am Freitag, wo der Podcast erscheint, hört, habe ich in der dann darauffolgenden Woche wahrscheinlich meinen letzten The Darkest Files Stream. Und die Kooperation mit der Daniela geht ja auch noch weiter. Da zocken wir einfach monatlich so lange zusammen, bis das Spiel halt irgendwann mal durch ist. Wir gehen da aus, dass wahrscheinlich im März oder April Schicht sein wird. Und ab da müssen wir uns dann halt immer mal wieder fragen, wo kann ich auch präsent vor der Kamera sein?
Ja.
Aber genau, ganz los werdet ihr mich nicht. Auch wenn ich jetzt, ich sag mal, von der Präsenz vor der Kamera mehr in den Hintergrund Rücke. Genau. Ja, aber da kann ich mich dann auch kreativ ausleben. Ich habe ja so ein gestalterisches Händchen.
Auf jeden Fall, ja.
Und ja, freue mich da auch so ein bisschen Quatsch mit Insta zu machen.
Sehr gut.
Sinnvollen Quatsch. Genau. Und das entlastet natürlich auch die Streams inhaltlich, wenn über Instagram dann auch nochmal vieles gemacht wird. Genau. Ja, das ist die große Ankündigung. Ich habe es mir in mein Skript mit Faith and Pixels 2.0 geschrieben. Vielleicht ist es auch nur 1.2, ich weiß es nicht so ganz genau. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein riesiges Update im Vergleich
Ja.
zu dem, wie wir das Projekt im vergangenen Jahr gemacht haben. Genau. Die zweite News, die ich mir ausgewählt habe, ist die Nintendo Direct vom 5.2.2026. Das war ein Partner-Showcase, wo Unternehmen, Gaming-Studios und Entwickler ja Spiele vorstellen konnten, die für die Nintendo Switch bzw. Switch 2 erscheinen. Es gibt da, du hast es in unserer WhatsApp-Gruppe geteilt, Ruben,
Ja.
so ein recht lustiges, eine recht lustige Beobachtung, dass
Ja.
bei der Spielvorstellung von Resident Evil 9 und Indiana Jones und der große Kreis, dass da durchaus wie wild geballert wurde, teilweise, aber nie etwas getroffen wird.
Ja, genau.
Und darüber wurde sich dann auch mal so ein bisschen lustig gemacht im Internet. Aber ja, ich hoffe, dass die Spiele, die in diesem Stream ja angekündigt wurden, ihr Ziel nicht verfehlen, dass sie nämlich Spaß bei den Leuten auslösen, die die Spiele zocken. Gab es für dich ein persönliches Highlight in dieser Direct? Was war dein Eindruck?
Ja, also ich fand die Direct tatsächlich so all in all eher enttäuschend, so weil irgendwie wenig Neues gezeigt wurde und im Vorfeld gab es ja da so Gerüchte, ob vielleicht zu Xenoblade Chronicles was Neues kommt. Deswegen war es für mich all in all am Ende eher enttäuschend. Oder Man könnte auch sagen, eher nochmal bestätigen, dass die Sachen, die ich schon vorher gut fand, jetzt immer noch gut oder noch besser finde. Zum Beispiel sei da Orbitals genannt. Das finde ich sehr, sehr toll. Das ist so ein Spiel im Stile von Split Fiction oder It Takes Two. Also man spielt zusammen, kooperativ, teilt sich einen Bildschirm und hat halt so einen Retro-Anime-Look. Das sieht unglaublich toll aus, unglaublich charmant. Das mochte ich aber auch vorher schon und jetzt mag ich es immer noch mehr. Das könnt ihr euch gerne mal angucken. Ansonsten war ich erstaunt, wie viele Ports dann wieder gezeigt wurden. Also jetzt kommt Fallout 4 auch noch für die Switch 2 und auch ein paar anderes. Und ein Spiel, was ich nochmal besonders erwähnen möchte, das kommt sogar jetzt schon am 11. raus. Das hieß, oh, jetzt habe ich gerade Tokyo Scramble, genau, Tokyo Scramble, ein düsterer Survival-Puzzle-Mix, wo eine Dame, man spielt Anna, heißt sie, glaube ich. Genau, sie ist in der U-Bahn, nee, Anne, Entschuldigung, die Schülerin Anne ist nach einem U-Bahn-Unglück im Untergrund von Tokio gefangen und zwar nicht alleine, sondern mit Xenos, also keine Dinos, sondern Xenos. Ich habe keine Ahnung, warum die Xenos heißen. Vielleicht sind das Zombie-Dinos oder sowas. Das ist im Trailer, finde ich, nicht ganz ersichtlich oder ich habe es nicht verstanden. Das kommt jetzt schon raus, also ist letzte Woche angekündigt worden, kommt jetzt am 11. schon raus und da, ich weiß auch nicht, das finde ich so ein. Also ich finde den Titel überhaupt gar nicht interessant, ehrlich gesagt. Ich finde die Grafik, die Präsentation irgendwie nicht so geil. Und gleichzeitig war das der einzig wirklich exklusive Nintendo Switch 2-Titel, der da so gezeigt wurde und jetzt auch schon bald released wird. Also irgendwie interessant. Also irgendwie reizt es mich dann doch, dieses Spiel mal zu spielen, weil ich mich frage, warum gibt Nintendo dem auch so wenig Werbezeit? Also dass das beworben wird oder ich hatte das null auf dem Schirm. Ich habe davon noch nie irgendwas irgendwie gehört und jetzt kommt es schon raus. Genau. Aber gleichzeitig ist das so ein bisschen stellvertretend dafür, dass die Nintendo Direct, fand ich, jetzt eher eine schwächere war, irgendwie, genau. Oder wie gesagt, nichts Neues so kam.
Ja,
Genau.
also
Wie ging es dir?
ich habe hier die Liste vor mir und es ist sowas wie Valheim. Das gibt es ja auch schon eine halbe Ewigkeit
Ja.
gefühlt. Eine Super Bomberman Collection, also auch nichts Neues. So, ich habe mich jetzt nicht näher damit befasst. Vielleicht gibt es da vielleicht irgendwelche Remakes oder Updates oder was weiß ich was, aber ein Final Fantasy VII Rebirth,
Ja.
Pragmata, Digimon Story Time Stranger, ne, das sind alles jetzt nicht so Spiele, die einen aus den Socken hauen, weil die schon seit Ewigkeiten irgendwie auf anderen Konsolen oder Plattformen kursieren und dann
Ja.
jetzt auch mal endlich portiert werden. Herausgestochen hat für mich tatsächlich auch Orbitals. Es ist bisher an mir ein bisschen vorbeigegangen, wenn ich ehrlich gesagt, also wenn ich ehrlich bin. Aber dieser Look, ich dachte, hä, wird da jetzt gerade ein Anime gezeigt, so aus den
Ja,
90ern? Also es
genau.
ist wirklich so der Stil von, also auch mit diesen verwaschenen Texturen und diesen manchmal teils komplett überflüssigen Bewegungsmustern bei der Animation von etwas oder so. Also es ist so ein Nostalgietrip in diesen 90er-Jahres-Stil. Also das hat mich schon irgendwie angesprochen und gleichzeitig ein bisschen abgeschreckt, muss ich auch sagen.
Okay.
Ja, also will ich das? Brauche ich das? So nach dem
Ach
Motto?
so, ach so.
Nach dem Motto. Aber als ich den Trailer dann zwei, drei Mal gesehen habe, dachte ich, boah, nee, eigentlich ist das richtig, richtig cool. Es ist halt ein
Ja.
Science-Fiction-Abenteuer. Ja, die Charaktere leben im Weltraum. Irgendwie ein kosmischer Sturm
Genau.
hat die Basis zerstört. Und 15 Jahre später haben die Leute sich soweit davon erholt. Aber jetzt droht der nächste
Ja.
Sturm zu kommen. Und irgendwie soll man das jetzt verhindern als Hauptcharaktere. Und dazu muss man zusammenarbeiten. Und das, also auch der Grafikstil ist einfach durchgängig. Das sind nicht nur Zwischensequenzen, die dann
Nee,
so
genau. Ja.
anime-mäßig animiert sind, sondern das Spiel selbst ist genauso gestaltet. Also ich. Ja, guckt euch den Trailer an. Ich finde es wahnsinnig spannend und vor allem, wenn ihr auch schon so, ich sag mal, so alt seid wie wir, dann habt ihr ja vielleicht auch Erinnerungen an so Anime-Serien wie Sailor Moon,
Ja.
wie die ersten Pokémon-Staffeln,
Akira, ich
wie
musste auch ganz viel an Akira denken.
Akira, genau, hier Cowboy Bebop, so, also. In so einem Stil ist das und das ist schon, also das hat mich wirklich auch beeindruckend zurückgelassen. Paranormal Sight, The Mermaid's Curse möchte ich nochmal herausgreifen. Das hat mich so ein bisschen an Another Code für den Nintendo DS erinnert. Wer sich noch daran erinnert, das war so ein Mystery-Detektivspiel, was sehr kreativ auch mit den Fähigkeiten des
Ach,
Double
dieses,
Screens
ja.
umging.
Ja.
Beziehungsweise Hotel Room. Ah, und jetzt kommt irgendwie eine Hotelzimmernummer. Ich habe den Namen gerade vergessen. Mist. Es ist hier in der Schublade bei mir, aber ich gucke jetzt nicht nach. Genau, also da dachte ich, reizt mich das vielleicht? Ich bin gespannt. So, genau, das werde ich auf jeden Fall weiter beobachten. Und Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection fand ich auch tatsächlich nochmal interessant. Ich hatte es, glaube ich, in irgendeiner früheren Folge schon mal erwähnt, dass ich noch nie ein Monster Hunter Stories Spiel gespielt habe, aber das lädt mich mal ein, dieses ja, veränderte Monster Hunter Konzept mal auszuprobieren. Genau. Ja, also
Ja,
insofern, als, ja.
mich reizen diese Monster Hunter Story Spiele auch mehr als die Hauptteile mittlerweile. Gleichzeitig, mich schreckt dann immer diese drei ab. Dass ich denke, also ich glaube, die funktionieren ja eigenständig. Ich weiß es mittlerweile. Und trotzdem so eine drei, da denke ich dann immer, da muss ich erst noch eins und zwei spielen. Da habe ich dann immer nicht so Lust. Von daher, aber ich finde auch die Präsentation, auch da den ersten Trailer, den ich da gesehen hatte letztes Jahr, fand ich auch schon ziemlich cool. Ich glaube, zu Monster Hunter Stories ist auch eine Demo jetzt raus, oder? Kann es sein? Ich guck mal
Ich habe
grad.
ehrlich gesagt schon lange meine Nintendo Switch 2 nicht mehr angeschmissen.
Ja, gratis Demo ist verfügbar. Also für Twisted Reflection Monster Hunter Stories 3 gibt es eine Demo sogar.
Ah, cool.
Sowohl auf PlayStation als auch auf Switch. Also kann man
Ja.
auch reinspielen. Ja.
Nice. Ja, cool. Also, ich kann schon deinen Eindruck verstehen. Es waren jetzt halt einfach wirklich viele Portierungen da und jetzt nicht so die krassen Neuankündigungen, aber so ein paar kleine Highlights fand ich schon waren dabei und deswegen bin ich jetzt erstmal ganz zufrieden. Aber ich habe ja auch eine wesentlich niedrigere Durchspielquote von storybasierten Games wie du. Daher brauchst du, glaube ich, einfach ein bisschen mehr Futter als ich. Genau, aber schauen wir auch dort mal, was uns dann tatsächlich auf den Bildschirm kommt und in die Konsole. Ja, kommen wir zu der nächsten News. Du, lieber Ruben, hast ja on Stream zuletzt auch Baldur's Gate 3 gespielt und ich habe jetzt entdeckt in der Vorbereitung auf diese Podcast-Folge, dass dazu eine Serie geplant ist. Der Sender, der Anbieter HBO will eine Serienadaption von Baldur's Gate machen und hat dazu Craig Mazin schon engagiert, der auch an der Serienumsetzung von The Last of Us beteiligt war. Genau, die Mitglieder von dem Studio, was hinter Baldur's Gate steckt, ist leider ja, nur begrenzt beteiligt. Herr Mason hat den Sven Winke bereits, ja, steht bereits in Kontakt sozusagen, aber die Mitglieder des Studios werden da jetzt wahrscheinlich weniger involviert sein. Andererseits ist ja The Last of Us als Serie sehr, sehr gut angekommen. Ich glaube, du, Ruben, hast sie auch geguckt.
Ja, teilweise ja.
Genau. Und ja, ich bin sehr gespannt drauf, wie Baldur's Gate 3 umgesetzt werden wird. Genau. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass immer mehr Filmstudios und so Streaming-Anbieter wie HBO oder auch Netflix oder ja, ihr dürft euch jetzt weitere vorstellen, immer mehr auf den Trichter kommen, dass sie in Games Potenzial für eigene Umsetzungen entdecken, die auch wirklich es wert sind, verfilmt zu werden. Das ist natürlich etwas, was uns als Gamer schon lange klar ist, dass da super krasse und tolle Stories erzählt werden. Genau, und so gibt es natürlich immer mehr Ableger auch von filmischen Umsetzungen von Spielen, die auch richtig, richtig gut geworden sind. Welche Spielverfilmung war für dich, lieber Ruben, denn bisher so die beste, die du geschaut hast?
Das ist eine gute Frage. Also es gibt ja manchmal so Spieleverfilmungen, die so ein bisschen versteckte Spieleverfilmungen sind, also so, oder so ein bisschen mehrere Dinge verfilmt haben. Also ich denke jetzt gerade zum Beispiel an sowas wie Spider-Man, da war natürlich der Comic zuerst da, aber irgendwann gab es auch Spiele, die dann die Comics aufgegriffen haben oder die Filme aufgegriffen haben. Ich denke jetzt zum Beispiel an Spider-Man 2, das ja eine Versoftung eines Video, eines Films war. Ich glaube, mir fällt jetzt keine ein, die ich so richtig, richtig gut fand, ehrlich gesagt. Also
Okay.
ich bin allgemein jetzt auch nicht der große Fan davon, alles in eine Serie zu packen. Ich bin dann eher so der Filmfreund, aber von denen, die ich jetzt geguckt habe, muss ich sagen, fand ich jetzt, als ich keine bei mir an erster Stelle so gedrückt oder irgendwie an erster Stelle platziert. Du hast The Last of Us angesprochen. Das war wiederum eine Serie. Bei Serien habe ich auch schon an anderer Stelle mehrmals gesagt, da bin ich einfach irgendwann raus. Ich habe mir tatsächlich beide Staffeln von Last of Us geholt und irgendwann bei der zweiten habe ich aufgehört, weiter zu gucken, weil mich dieses Seriending dann doch irgendwie stresst und nervt, wenn ich regelmäßig Sachen gucken muss. Und jetzt zum Beispiel den Super Mario Film als ein prominentes Beispiel, aber auch Minecraft ist ja auch letztes Jahr rausgekommen. Das sind so Sachen, ja, die nehme ich so wahr und guck sie auch mal gerne, aber ich finde, die laufen eher so durch. Also für mich ist ein Film, muss ich irgendwie mehr bieten als nur Nostalgie oder eben das, den Fanservice, einfach nur bestimmte Dinge anzusprechen oder darzustellen, wo die Fans dann sagen, oh mein Gott, das ist ja so wie im Spiel oder sowas. Und naja, ich bin da auch tatsächlich sehr gespannt, was jetzt Baldur's Gate 3 angeht, weil jetzt sowas wie Last of Us, um das mal als Beispiel zu nehmen, aber auch so, es gab ja auch Dungeons and Dragons oder es gab ja verschiedene Spiele-Verfilmungen schon. The Last of Us ist ja ein klares Action, ist ja noch nicht mal ein Rollenspiel, sondern du spielst ja eben Joel und Ellie und später noch andere Charaktere. Und der Film muss ja im Prinzip nichts weiter, in Anführungsstrichen, in großen Anführungsstrichen, nichts weiter leisten, als die Geschichte von Joel und Ellie als Film zu bringen. Und jetzt ist Baldur's Gate 3 aber ja ein High-Rollenspiel, wo du ja deinen eigenen Charakter bauen kannst, wo du deine eigene Geschichte auch noch erleben kannst. Also jeder, das habe ich in meinen Sessions Baldur's Gate 3 schon gemerkt, kein Baldur's Gate 3-Durchgang ist wie der andere und du siehst andere Dinge, du erlebst andere Dinge. Und das jetzt in eine Serie zu packen, bedeutet ja zwangsläufig wahrscheinlich auch eine Reduzierung dieser Möglichkeiten auf eine Handlung, auf eine Geschichte, auf eine Person. Und da weiß ich auch nicht ganz genau, ob das denn reicht, um Menschen dahin zu bringen, das zu gucken, weil gerade das meiner Meinung nach, in dem, wie ich das so mitgekriegt habe, ja, der große, große Reiz an Baldur's Gate 3 war, du erlebst dein eigenes Abenteuer. Und das funktioniert ja ein Stück weit in so einer Serie nicht. Und genau, natürlich in Baldur's Gate 3, ihr denkt alle schon dran, geht es auch viel um Sex und um Nacktheit und alles. Ich glaube, das hat auch einen großen, großen Reiz für viele ausgemacht, ehrlich gesagt. So wie ich das so in der Bubble wahrgenommen habe. Das lässt sich natürlich wiederum leichter auf die Leinwand bringen. Aber ja. Also ich habe nichts dagegen, gute Verfilmungen von Dingen zu gucken, sei es Videospiele, sei es Comics, sei es was auch immer. Aber mich hat da bisher keine so richtig, richtig krass gehuckt, muss ich sagen, wo ich gesagt habe, das hat die Welt gebraucht. Es ist alles nett, es ist alles so angenehm, wie gesagt, es läuft so runter. Aber jetzt gerade eine Baldur's Gate 3-Verfilmung lässt mich ehrlich gesagt eher kalt so. Da freue ich mich eher auf den The Legend of Zelda-Film, der ja irgendwann auch mal kommen wird. Ja.
Ja, ich bin halt gespannt, ob jetzt die Story von Baldur's Gate 3 einfach nacherzählt wird innerhalb der Serie oder ob es an ein Ende von, also an eines der Ende der Enden von der Charaktere anknüpft. Also so lese ich zumindest einen Kommentar von Sven Winke von den Larian Studios. Das ist sogar der Studio-Chef. Der meinte, die Enden von Baldur's Gate 3 wurden so gestaltet, dass sie als Nährboden für neue Abenteuer dienen können. Es gibt sehr viele Richtungen, die sie einschlagen können. Ich bin gespannt, für welche sich Craig und sein Team entscheiden werden. Also vielleicht wird es eher eine Fortführung, die dann quasi auf den Geschehnissen von Baldur's Gate 3 basiert. So könnte man das so lesen. Ob das jetzt schon überinterpretiert ist, weiß ich nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob der Film, beziehungsweise die Serie ist es ja, besser wird als der letzte Dungeons and Dragons Film Ehre unter Dieben, falls du dich da an 2023 erinnern kannst. Fand ich
Ich habe den,
sehr.
Ich
Schlimm
habe den Film nicht gesehen,
waren.
aber du fandest ihn schlimm. Fandest du nicht gut?
Also ich habe den nicht zu Ende geguckt, weil ich den überhaupt nicht, also der hat mich nicht gekriegt, so.
Okay.
Ja. Aber vielleicht habe ich auch einfach was anderes erwartet. Vielleicht geht es genau
Ja.
um diese Art von Humor auch. Also ich meine, ich habe schon viel Pen and Paper gespielt. Nicht unbedingt Dungeons and Dragons, aber verschiedene andere Spielsysteme. Und ich meine, das sind schon, also das Potenzial in Verrücktheit ist halt enorm.
Ja,
So, und in
total.
diese Richtung geht natürlich auch dieser Dungeons and Dragons Film und das Rollenspielsystem von Baldur's Gate 3 basiert ja auch auf Dungeons and
Ja.
Dragons. Daher, ja, war das jetzt für mich so der naheliegendste Vergleich, aber ich weiß nicht, ob mich so, also wenn der im gleichen Stile produziert werden würde, also die Serie wie der Film, puh, dann kriegt die Serie mich nicht.
Okay,
Genau.
ah, bin gespannt.
Nur ganz kurz noch, eine Spielverfilmung, die ich sehr gut fand, auch eine Serie war Cyberpunk Edgerunners.
Stimmt, ja.
Das war so mein Favorit, aber zeigt auch, also da wird ja auch nicht die Story des Spiels nacherzählt, sondern die bewegt sich in der Welt
Ja,
von Cyberpunk
genau.
2077. Und ich glaube, wenn man sich da quasi so, ich sag mal, stark von dem Vorbild löst, es aber in der gleichen Welt spielt, ich glaube, da gibt es dann ganz, ganz viel Potenzial, daraus auch was Gutes zu machen. So.
Ja, kann ich mir auch vorstellen, ja.
Könnte ich mir zumindest vorstellen. Genau. Mal gucken, wann vielleicht auch mal eine filmische Umsetzung von Fortnite kommen wird. Ich meine,
Wow.
ey, Minecraft hat es geschafft. Also
Ja.
insofern, warum nicht? Dann wird das vielleicht sowas wie Ralf Reichts oder so, wo ja auch super viele unterschiedliche Universen zusammenkommen, Spieleuniversen. Aber das sollte jetzt vor allem eine Überleitung sein zu unseren Streaming-Erfahrungen. Wir haben ja in den letzten Wochen fleißig für das Fortnite-Turnier der christlichen E-Sport-Liga, der CEL, trainiert. Und gestern, also wir nehmen heute am Montag, dem 9.2. auf. Gestern war das Turnier. Ja. Wie war es für dich,
Ja,
Ruben?
das Turnier war ja.
Ja,
Ja,
hat das Training was gebracht?
also auf jeden Fall hat das Training was gebracht. Also
Ja.
so oder so war das eine total coole Erfahrung auf ganz, ganz vielen Ebenen. Also sowohl, dass wir mal was zu dritt was spielen, was ja vorher noch nicht vorgekommen ist, aber auch diese Dynamiken, das Spiel, also für mich auch das Spiel so kennenzulernen, auch aus so einer Metaebene mal zu checken, ach, das ist das, was die Jugendlichen so spielen, sage ich mal so, weil ich halt selber vorher noch nicht viel Fortnite gespielt habe. Und auch das Turnier, ich fand das schon eine krasse Erfahrung. Auch vor allen Dingen, ich bin gestern, also um 17 Uhr ging es offiziell los, wir hatten uns schon um 16 Uhr getroffen und um 9:30 habe ich dann den Stream beendet. Ich ging dann runter zu meiner Frau und die sagte, ach so lange habt ihr gestreamt? Und ich so, ja krass, wann habe ich das letzte Mal wirklich so lange am Stück quasi an einem Spiel gesessen? Also klar, mit Pausen so. Also es war so oder so eine total lohnenswerte Erfahrung. Aber, und das ist vielleicht das, worauf du mit deinem charmanten Lachen hinweisen wolltest, wir sind tatsächlich von 8 Teams letzter geworden.
Ja.
Also hat sich sehr, sehr schnell rauskristallisiert, dass wir, dass wir mit unserem Wissensstand und unserem Können, ja, und ich glaube schon auch mit der Art und Weise, wie wir zusammen gespielt haben, all in all, dass wir da einfach gegen die anderen keine Schnitte hatten. Also die Holy Tigers, also Flolle, Tim und Patrick, sind ja einen Platz vor uns gewesen, die waren gar nicht so weit weg. Wir hatten die zwischendurch auch mal überholt. Aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr ganz genau aus dem Kopf. Hatten wir 435 Punkte oder irgendwie sowas? Und die Gewinnergruppe hatte auf jeden Fall über 900 Punkte. Also halt so viel, da muss man sagen, das ist halt ein deutlicher, deutlicher Abstand. Und das hat man im Spielen auch gemerkt. Jedes Mal, wenn wir diese Gruppe so gesehen haben, haben wir gemerkt, okay, wir haben einfach wirklich keinerlei Schnitte gegen die. Die
Ja.
sind einfach viel zu stark.
Genau.
Und ja, das war irgendwie, ich fand es eine coole Erfahrung, wirklich. Also das, ja. Erstmal soweit.
Ja,
Punkt.
genau. Tatsächlich hatte das Siegerteam 1145 Punkte
Krass.
und
Okay.
wir auf dem letzten Platz hatten 480 Punkte.
Sowas,
Das
ja.
ist
Danke.
schon ein ordentlicher Unterschied. Ich bin ein bisschen stolz, weil in dem Siegerteam war ein Jugendlicher, den ich von meinem Gaming-Treff her kenne. Dem habe ich auch heute Morgen noch mal eine Nachricht geschrieben und ihm gratuliert.
Sehr gut.
Genau, aber für uns, ich habe mir ehrlich gesagt erhofft, dass wir zumindest mal irgendwie, also einfach wirklich irgendwie eine Schnitte gegen die anderen Teams haben. Also Maxi und du, ihr habt in allen Matches, wir haben 7 Matches gespielt, habt jeweils insgesamt einen Kill gemacht und ich als der erfahrenste von uns hat überhaupt gar keinen Kill gemacht. Das hat schon auch an mir genagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir gehen da gleich auch im Deep Talk drauf ein. So ein bisschen ja, wie geht man in Teams mit Druck und vielleicht auch Konflikten um? Das hat mich so genervt, dass wir durchaus mal zwischendurch ein kleines klärendes Gespräch brauchten, was unsere Erwartungshaltung aneinander ist und so.
Könnt ihr alles nachhören bei YouTube und bei
Ja, genau,
Twitch?
richtig. Ja, weil meine Erwartungshaltung wirklich, also ich hätte nicht gedacht, dass wir so ja, so dominiert werden. Also, dass wir so gar keine Schnitte gegenüber den anderen Teams haben und dass wir uns eine neue Strategie überlegen mussten, wie wir wenigstens lange überleben, um überhaupt irgendwelche Punkte zu bekommen. Und ja, das hat mich auch in der vergangenen Nacht noch ein bisschen begleitet, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
Oh.
Und trotzdem. Also, um jetzt nicht nur von dem letzten Platz die ganze Zeit zu reden, hatten wir auch richtig coole Momente. Ich fand das so lustig, als dann das Team von Patrick, Flolle und Tim dann zu uns in den Sprachchat auf Discord kam
Ja.
und wir uns dann irgendwo auf der Map getroffen haben und einfach ein bisschen abgedanced haben und so. Das war so ein
Ja.
richtig schöner Streamer-Community-Moment.
Total, ja.
Dann haben wir das der Turnierleitung erzählt und der meinte: Cool, das machen wir jetzt einfach mal alle zusammen. Und dann
Ja.
wir uns auf der Map getroffen haben. Natürlich gab es immer irgendwelche Leute, die so ein bisschen getrollt haben und so, aber davon haben wir uns nicht unterkriegen lassen. Und dann haben wir alle so ein gemeinsames Emote gemacht. Also könnt ihr auf der Insta-Seite von Dersel auch wahrscheinlich irgendwann sehen. Genau, also
Oder im
das waren
Thumbnail
so.
unserer Folge dann dazu. Also das wird auf jeden Fall
Ja.
das Thumbnail unserer Folge sein. Das
Ah, perfekt.
war schon cool, ja.
Ja, genau. Also das war so cool und ein richtiges Highlight. Oder als dann der Jannis, der ja mit uns auch das dritte Training mitgemacht hat, dann bei uns eher zufälligerweise bei uns im Sprachchat war und dann alle anderen zu uns kamen, wo dann plötzlich unser
Ja,
Team
genau.
Sprachchat plötzlich so der allgemeine Sprachchat wurde, da hat man sich auch wirklich gefragt, was passiert hier gerade? Aber
Ja,
schön, dass ihr
ja.
bei uns seid und ja, auch die Zugriffszahlen und Kommentare und so weiter während unseres Streams, das war sehr, sehr cool. Also vielen, vielen Dank auch, wenn ihr uns da mindestens ein Stück weit begleitet habt. Genau.
Yes.
Ja, ich habe es schon angesprochen. Das Fortnite-Turnier und die Vorbereitung darauf war, oder du hast es vor allem gesagt, war ja die erste Ingame-Spielerfahrung von uns als Faith and Pixels-Team. Also das war das erste Spiel, was wir als Dreier-Team überhaupt zusammen gespielt haben auf diesem Kanal innerhalb unseres bisherigen Projektzeitraums. Und natürlich haben wir, könnt ihr ja auch alles nachlesen, während der Trainingssessions haben wir während der Trainingssessions die Matches reflektiert und versucht, auch unser Teamwork zu verbessern, um dadurch nach Möglichkeit unsere Chancen im Turnier zu erhöhen.
Ja.
Im Turnier merkten wir dann natürlich, haben wir ja gerade schon erzählt, dass die Vorbereitung nicht so den Vorsprung der anderen SpielerInnen aufholen konnten. Also was die da schon alles teilweise wahrscheinlich mehrere tausend Stunden so in Fortnite reingeballert haben,
Ja.
das konnten wir dadurch nicht kompensieren.
Komisch. Sehr
Ja,
seltsam.
komisch, komisch, genau. Und ich habe ja auch schon gesagt, dass ich damit durchaus zu kämpfen hatte. Daher soll es im Deep Talk um das Thema Teamwork gehen. Nicht direkt als in Verbindung mit Fortnite. Also wir geben jetzt keine Tipps, wie man irgendwie besser zusammen spielt oder so, aber das Arbeiten in Teams, das beschäftigt uns ja alle irgendwo auf der Arbeit. Ist man wahrscheinlich nicht immer irgendwie in seinen vier Wänden und arbeitet allein vor sich hin. Man hat immer mit anderen Menschen zu tun. Eine Beziehung kann man als Teamwork auch bezeichnen. Also nur wenn Partnerinnen und Partner gleichberechtigt sind oder zumindest Aufgaben verteilt sind, kann es klappen. Eine Familie, da kannst du wahrscheinlich ein Lied von singen, ist auch schon ein ziemliches Teamwork, so das zu stemmen. Also Teams begegnen uns in der ehrenamtlichen Kinder- und Jugendarbeit ganz, ganz viel mit Teams oder Kirchengemeinde allgemein hat man sehr viel mit Teams zu tun. Und insofern habe ich jetzt einfach diese Spielerfahrung aus dem Fortnite-Turnier und diesem Anlass, dass wir zum ersten Mal ein Spiel als Team gespielt haben, genommen, es in diesem Teil des Podcasts zu vertiefen. Und ich beginne mit der ersten Frage: Was sind denn eigentlich Faktoren für gelingendes Teamwork? Ruben, du bist ja Coach, du bist auch Erlebnispädagoge, du begleitest auch immer wieder Teams so in solchen Prozessen der Teamfindung. Du hast ja auch schon viele Teams geleitet in deiner beruflichen Vergangenheit und so weiter. Was würdest du sagen, auch anhand deiner Erfahrung, was sind Faktoren für gelingendes Teamwork?
Ja, also jetzt genau, könnte man natürlich alles erstmal definieren, aber ich mache das
Bitte.
mal kurz für mich. Also Team würde ich jetzt erstmal als eine Gruppe von Menschen definieren, die ungefähr auf gleicher Ebene sind. Also es gibt jetzt keine krasse Hierarchie, so wie bei uns ja auch. Wir sind ja eigentlich auch alle auf einer Ebene und wir verfolgen, also ein Team verfolgt irgendwie das gemeinsame gleiche Ziel, zumindest die grobe Richtung. Und wenn das gegeben ist und das wir unter Team verstehen, zumindest in den Beispielen, die du gebracht hast, sehe ich das auf jeden Fall auch wieder. Dann gibt es ein Modell, was mir persönlich auch sehr weitergeholfen hat und ja, da irgendwie sehr deutlich machen kann, wie etwas auch nicht gut läuft, nämlich das sogenannte Drama-Dreieck oder wie cool People sagen, das Drama-Dreieck. In diesem Dreieck gibt es drei Rollen. Es gibt das Opfer, den Retter und den Täter. Und diese drei Rollen können innerhalb eines Konfliktes, einer konfliktbehafteten Situation auch wechseln. Also es kann sein, dass der Täter mal zum Opfer wird, der Retter mal zum Opfer oder alles durcheinander tauscht. Und jede dieser Rollen hat verschiedene Grundsätze, also quasi so Glaubenssätze innerhalb eines Konfliktes. Und ihr könnt es ja mal für euch mal so ein bisschen mitdefinieren und reflektieren, wie ihr so in Konflikten so seid. Der Retter zum Beispiel, der Retter will helfen, der will gebraucht werden. Der möchte eigentlich Bestätigung bekommen, ich bin richtig, ich bin wichtig, ich werde gebraucht. Er hilft oft zu viel und ungefragt und nimmt dadurch anderen Verantwortungen ab. Und dadurch ist sein Grundsatz, sein Glaubenssatz, ich bin nicht okay, weil er braucht die Bestätigung von außen und der andere ist auch nicht okay. Das ist sein Grundsatz. Ich bin nicht okay und der andere ist auch nicht okay. Dann gibt es den Täter eben. Der Täter kritisiert, klagt und demütigt an, klagt an und demütigt so. Er wirkt oft dominant, schützt sich dadurch aber eigentlich oft vor seiner eigenen Unsicherheit und die Kontrolle über Menschen, über Situationen gibt ihm Sicherheit. Und sein Grundsatz, sein Glaubenssatz ist, ich bin okay, aber du bist nicht okay. Und dann gibt es eben noch das Opfer. Das Opfer erlebt sich selber als hilflos oder resigniert, hat dadurch aber auch eine unglaubliche Macht über andere, denn es gibt Verantwortung ab und idealisiert dadurch Täter oder Retter. Es kann andere dadurch in Rollen drängen, also das Opfer, die Opferperson, die Opferrolle, kann dadurch andere Menschen in andere Rollen drängen, indem sie Schuld verschiebt. Ich kann ja nichts dafür. Die Umstände waren schuld. Mir geht es so schlecht. Dadurch gehen andere in Verantwortung. Und der Glaubenssatz dieser Rolle ist, ich bin nicht okay, aber du bist okay. Ne? Nochmal ganz kurz, wir reden über Konflikte, wir reden über Team. Drei typische Rollen, das sind nur Modelle. Modelle sind immer nur eine Reduzierung der Wirklichkeit. Aber mal angenommen, dieses Modell stimmt, dann haben wir den Retter, der sagt, ich bin nicht okay, du bist nicht okay. Wir haben den Täter, der sagt, ich bin okay, aber du bist nicht okay. Und wir haben das Opfer, das sagt, ich bin nicht okay, aber du bist okay. Und das alles ist, genau, es gibt natürlich eine Auflösung davon, aber erstmal zu überlegen, wie sehe ich mich und den anderen in Konflikten? Ich habe mich sehr ertappt dabei gefühlt, als ich dieses Modell zum ersten Mal gesehen habe, weil ich gedacht habe, ja, ich denke oft, ich bin okay, aber der andere ist nicht okay. Ich bin tatsächlich oft Täter in mir drinnen, innerhalb dieses Modells, ne? Deswegen sagte ich am Anfang, es geht nicht um Hierarchie oder sowas. Das eignet sich 0,0 um irgendwie Täter, denkt man schnell oft an sexualisierte Gewalt oder sowas. Das eignet sich nicht dafür, das Recht zu fertigen. Bitte denkt auch nicht daran. Das ist einfach dieses Wort, dieses Modell
Ja,
so.
richtig.
Genau. Ich merke einfach nur für mich, wenn ich in Konflikten bin, ich komme schnell in diese Täterrolle, dass ich denke, ich bin okay, du bist nicht okay. Wie gesagt, reflektiert es mal und dieses Modell sagt, es gibt aber eine vierte Position, die dieses Dreieck im Prinzip durchbricht, eine Konfliktsituation durchbricht und das ist das sogenannte Erwachsenen-Ich. Das ist die Metaebene und der Glaubenssatz dieser Metaebene ist eben, ich bin okay und du bist okay. Und das war für mich so ein, ja, so ein erhellender Moment, wo ich gemerkt habe, ja krass, das ist tatsächlich der Punkt, wo ich oft hänge, dass ich irgendwie denke, ich bin nicht okay oder der andere ist nicht okay oder wir sind beide nicht okay. Aber wie wäre es denn, wenn ich als Mensch in Team-Konfliktsituationen, wie wir zum Beispiel vielleicht beim Fortnite-Turnier eine hatten, erstmal davon ausgehe, ich bin okay mit meinen Bedürfnissen, mit dem, was ich glaube, mit dem, was ich denke, fühle, bla bla bla. Aber der andere ist mit dem, was er denkt, glaubt und fühlt, bla bla bla, genauso okay. War für mich ein Breakthrough bei mir, in meiner eigenen persönlichen Entwicklung, in meiner Konfliktbewältigung. Genau, das Ganze geht natürlich davon aus, dass Konflikte erstmal was Gutes sind oder nicht automatisch was Negatives auf jeden Fall. Und überlegt das mal für euch selber, überlegt das mal für dich, Rob, wie wäre es, wenn wir in Konflikten,
Hundertprozentig, ja.
wenn wir in Konflikten mehr so reingehen würden, dass wir erstmal sagen würden, hey, wir sind beide okay. Also ich glaube, das würde sehr, sehr viele Konflikte, wie gesagt, wir reden von Team, reden nicht von der Hierarchie, wir reden auf Augenhöhe und so. Ja, wie anders wir Konflikte erleben würden, wie anders die Konflikte wären. Weil Konflikte gehören zum Leben dazu. Ich glaube, konfliktfrei Leben ist unmöglich. Genau, von daher gehört es dazu. Aber mit so einer Brille mal reinzugehen und eben nicht Täter, Opfer oder Retter zu sein, sondern erwachsen, so sagt das Modell, eben erwachsen zu sein und zu sagen, nee, ich bin okay und der andere, die andere ist auch
Ja,
okay.
super
Ja.
spannend. Höre ich gerade zum ersten Mal tatsächlich von diesem Modell und ich glaube, ich habe während meiner beiden Studien schon ziemlich viele Modelle auch kennengelernt, aber das kannte ich tatsächlich noch nicht und ich habe natürlich, während du das jetzt sagst, auch versucht, mal in mich zu gehen und parallel mitzudenken. Und ich glaube, dass ich recht schnell immer mal wieder bei einer, also in die Opferrolle rübergehe. So habe ich auch gestern gemacht, wo ich, wenn ihr die Folge hört, ich habe mich mit Ede aus von den Rocket Beans verglichen, habe mir
Ah,
direkt eine
stimmt.
Rolle zugeschrieben als der Unruhestifter sozusagen. Also im Sinne von, ich bringe gerade ein Durcheinander in das Team rein. So, ich bin schuld, die anderen sind okay. So,
Stimmt, ja.
beruflich jetzt in meiner Tätigkeit als Gemeindepädagoge merke ich, dass ich in so verschiedenen Kirchenentwicklungsprozessen häufig eher diese Täterrolle habe. Ich weiß, dass ich recht habe, aber die anderen, die jetzt nicht die gleiche Ansicht verfolgen wie ich, die sind falsch. So, ne? Also darum geht's doch. Also in der Täterrolle und so, ne? Also und wie, also genau, und das ist super spannend, das mal zu reflektieren. Also auch, wie man in unterschiedlichen Kontexten sich unterschiedlich verhält und welche Rolle man einnimmt. Also das hast du ja gerade auch gesagt, je nachdem, worum es geht, in welchem Kontext man sich bewegt und so weiter, nimmt man unterschiedliche Rollen ein. Meine Frage wäre aber jetzt trotzdem, wie gelingt in so einem Zusammenspiel gutes Teamwork. Du hast es im Prinzip, diese vierte Rolle war so dein Ansatzpunkt, glaube ich, zu sagen, ich bin gut und der andere ist gut. Aber was wären weitere Faktoren, die da vielleicht auch mit reinspielen? Ich habe mir mal ein paar Notizen gemacht, jetzt gerade im Hinblick auf das Fortnite-Turnier zum Beispiel Kommunikation. So, insbesondere transparente Kommunikation. Also es war vielleicht jetzt nicht so toll, diesen Konflikt vor laufender Kamera, also Konflikt in Anführungszeichen, vor laufender Kamera auszutragen. Und andererseits war es ja gut, dass wir uns auch gegenseitig die Sicherheit quasi gegeben haben, so etwas auch direkt aussprechen zu können und auszuhandeln,
Ja,
sozusagen.
voll,
Ne? Also,
total.
das ist ja etwas, was vielen Teams in Anführungszeichen jetzt diesmal nicht gelingt, dass überhaupt nicht diese Atmosphäre besteht, das Gefühl zu haben, ich darf das jetzt äußern, wie ich empfinde, weil sonst bringe ich alles durcheinander. So,
Ja, zum Beispiel, genau.
ne? So, und das fand ich zum Beispiel einen sehr, sehr starken Moment, als mir das bewusst wurde, dass das so blöd, auch wieder in Anführungszeichen, das gestern so war, dass das trotzdem möglich war, dass wir darüber auch offen ins Gespräch gehen konnten und dass ich auch meine Haltung direkt in diesem Gespräch auch reflektieren konnte. So,
Ja. Ja, voll. Also dann
genau.
letztlich eine Frage der Bewertung auch. Also genau, du hast jetzt ja für dich gesagt, du fandest es unangenehm, das on Stream zu machen. Ich fand das ehrlich gesagt gar nicht unangenehm. Ich fand das, glaube ich, eher jetzt ja, so darüber nachdenkend, wer das dann so guckt. Es war doch eigentlich ein total schönes Beispiel davon, wie man gut mit Konflikten umgeht. Also ich meine, nochmal, kein Mensch, also wer euch konfliktfreies Leben verkauft, der lügt euch an. Konfliktfreies Leben ist nicht möglich, sondern es ist einfach die Frage, wie man damit umgeht, wenn das aufkommt. Und klar, es hat dann vielleicht einen Moment bei uns allen so vielleicht gebraucht, bis wir da irgendwie in dem Modus waren von, okay, jetzt müssen wir irgendwie mal auf einer anderen Art und Weise miteinander sprechen, weil irgendwie doch was aufgekommen ist, was vielleicht keiner von uns vorher dachte. Aber dann war das doch, fand ich, einen sehr, sehr total konstruktive Art und Weise, mit sowas umzugehen. Also jetzt nicht, vielleicht kein Paradebeispiel, und das wird jetzt nicht in zukünftigen Ausbildungen für Konfliktmanagement gezeigt werden, dieses Video. Aber zumindest war doch der Weg dann irgendwie, also ich hatte das Gefühl, genau das, deswegen wollte ich dieses Drama-Dreieck auch nochmal reinbringen. Ich hatte schon das Gefühl, dass wir, dass, ich sag wirklich bewusst mal, wir nicht auf dem Standpunkt waren, wir sind alle okay, sondern irgendwie gab es diese Drama-Dreiecks-Dynamik, kann man nicht gestern auch bei uns, zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern. Und aber genauso gab es die Dynamik dann nicht mehr, als wir gefühlt alle dann an dem Punkt waren, wo wir gesagt haben, nee, ich bin okay und du bist okay. Und eben nicht, ich bin okayer als du, sondern das war, fand ich schon dann der Swift in der, nee, der Switch so, in der Diskussion, als das irgendwie, als die Gemüter vielleicht so ein bisschen runtergekühlt waren, als das ein bisschen entspannter war, rationaler wurde vielleicht auch. Und ja, wir dann irgendwie erstmal gesagt haben, nee, wir wollen jetzt nichts Böses, wir sind doch füreinander und eben, wir sind alle okay. So. War zumindest, so war es in meiner Wahrnehmung.
Ja, und dann konnte ich mich auch auf diese neue Strategie einlassen. Ich würde sie wahrscheinlich im Singleplayer zum Beispiel nie wieder anwenden.
Ja, hast du ja schon gesagt, ja.
Genau, aber muss ich auch nicht, weil ja, ich jetzt erstmal auch keine Turniere spielen werde, vermutlich. So, aber dann konnte ich mich damit auch anfreunden und das auch mittragen. So, und ich glaube,
Ja.
das ist auch das sollte ein Faktor sein für gelingendes Teamwork, also gemeinschaftliche Entscheidung, selbst wenn man es nicht zu 100% mitträgt und man das gerne anders machen würde. Das Team entscheidet gemeinsam über den zukünftigen Weg. So.
Ja.
Und dann wird sich da auch loyal dran gehalten. Also Verlässlichkeit, um auch das Vertrauen der Teammitglieder nicht irgendwie zu verspielen oder so. Ich finde,
Ja.
das ist schon auch echt ein wichtiger Faktor.
Ja. Ja, und
Ja.
ich finde auch total anschlussfähig für den christlichen Glauben. Also Gott sagt doch genau das, ich bin okay, du bist okay. Also Gott sagt doch eigentlich zu uns allen, wir sind okay.
Je
Und
nachdem,
das,
welches
also.
Gottesbild man hat.
Ja, genau. Also zumindest meiner Meinung nach sagt Gott das. Und das ist doch dann genau die Grundlage für so ein Handeln. Also eigentlich, meiner Meinung nach, bietet die Bibel perfekte Grundlagen, um gut mit Konflikten umzugehen, indem sie erstmal alle auf einen Stand bringt, ne, uns ja sogar auf Augenhöhe, wir sind Gottes Ebenbild, wir sind aus Gottes Ebenbild geschaffen. Nicht nur ich, nicht nur du, sondern wir alle. So mein Glaube zumindest. Also wie gut könnten wir dann eigentlich mit Konflikten umgehen, wenn wir das mehr verinnerlichen würden? Und deswegen finde ich dieses Drama-Dreieck total anschlussfähig an den christlichen Glauben. Und für mich ganz persönlich leitet sich halt auch daraus eigentlich alles ab. Weil wenn ich sage, der andere ist okay und ich bin okay, also wenn das alles stimmt, was ich gerade referiert habe, wenn dieses Modell, mal angenommen, das stimmt, dass es wahr oder hat ein Stück Wahrheit, dann ist doch klar, dass ich diese Person nicht anbrülle. Oder dann ist doch klar, dass ich die nicht verletzen will. Das ist doch klar, dass ich vielleicht in einem verletzten Moment mal den Raum verlasse, mal eine Pause brauche, aber dass ich dem anderen erstmal Gutes unterstelle und auch Gutes will. Und auch da wieder, wenn ich rede erstmal nur von mir, wenn ich jeden Konflikt mit der Einstellung erstmal angegangen wäre, die andere Person möchte mir was Gutes. Und ich möchte dir erstmal was Gutes. Das würde bei mir die meisten Konflikte erstmal ordentlich entschärfen.
Ja, absolut. Also das ist ein kompletter Gamechanger, wenn ich dem anderen, der mich gerade angeht, erstmal unterstelle, du willst mir mit Sicherheit etwas Gutes tun gerade. Das ist, also, das muss man dann natürlich situativ auch entscheiden. Aber auf jeden Fall. Und das hängt ja auch von den Vorerfahrungen mit der jeweiligen Person ab und so. Aber prinzipiell, zumindest bei Personen, denen man grundsätzlich vertraut, auch.
Ja, genau.
Kann man ja ganz grundsätzlich dann viele Konflikte. Also ja, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich finde das sehr faszinierend gerade, muss ich sagen. Aber wie ist das jetzt, wenn so unterschiedliche Persönlichkeiten aufeinandertreffen? Also ist das Drama-Dreieck so universalisierbar? ist da auch echt, ich sag mal, introvertierte Leute, extrovertierte Leute und so weiter da? Also ja, dass das auch funktionieren kann.
Ja,
eigentlich sind das ja zwei unterschiedliche, also das ist Äpfel und Birnen vergleichen vermutlich.
Ja,
gerade,
genau,
ne?
Genau, richtig, ja. Also das Drama-Dreieck dient nicht dazu, Persönlichkeiten zu analysieren oder deutlich zu machen oder sowas. Wenn man jetzt zum Beispiel vom Disk ausgeht, also dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft, dann kann man natürlich schon überlegen, dass manche von den Persönlichkeitsmerkmalen eher in manche Rollen passen oder eher da reingehen, aber dieses Drama-Dreieck, das möchte ja eine Dynamik und eben keine Person, eine Konfliktdynamik deutlich machen und keine Persönlichkeitsstruktur. Von daher kann man das jetzt nicht so konsequent zu Ende denken, sondern eher, es hilft, also mir hilft es eher, also ich glaube, wenn man eine Sache aus dem Drama-Dreieck mitnehmen darf, dann sind es halt diese Glaubenssätze, die jede Rolle so hat, so. Und die zu verstehen und die zu verinnerlichen oder auch dann in einem Konflikt mit anderen, mit einer Partnerin, mit einem Partner, mit einer Freundin, mit einem Freund, mit euren Eltern auch. Also das mal durchzugehen und zu überlegen, wie gehe ich denn die Konfliktsituation mit meinen Eltern an? Wie gehe ich denn die Konfliktsituation mit meinem Freund, mit einer Freundin, mit meiner Partnerin an? Wie sehe ich die eigentlich? Oder vielleicht auch mit ihr darüber zu sprechen. Wie siehst du mich denn eigentlich, mit ihm zu sprechen?
Ja.
Ich glaube, dafür eignet sich das dann eher, als zu sagen, die Dominanten, also wäre so einfach, ne? Die Dominanten sind immer die Täter. Nee, das geht eben nicht.
Das liegt aber irgendwie so emotional subjektives Empfinden ist so, ne? Das sind doch meistens so. Aber das muss ja wirklich gar nicht sein. Ja.
Nee. Und wie gesagt, das ist halt auch sehr dynamisch, ne? Also es geht auch nicht darum, darzustellen, dass der Täter immer der Täter ist oder das Opfer immer das Opfer. Weil wenn das Opfer zum Beispiel, mal da kurz weiter gedacht, wenn das Opfer zu sehr Opfer spielt, wird es dadurch irgendwann auch zum Täter. Also wenn ich jetzt zu viel Verantwortung abgebe, wenn ich zu viel sage, ich kann das nicht, ich hab's nicht gefühlt, ich konnte die Aufgabe nicht machen oder, dann wird das irgendwann auch zum Täter, weil dadurch dann da auch Druck ausgeübt wird oder auch eine Macht ausgeübt wird auf andere Personen. Und wenn eine andere Person sich dann wiederum in diese Rolle reingibt, dann kann sie auch zum Opfer werden. Und dann wird plötzlich das Opfer zum Täter und der Retter vielleicht zum Opfer oder. Also das kann manchmal in Sekundenbruchteilen auch switchen. Also
Genau. Da kann ich auf jeden Fall einiges mit anfangen aus meinem beruflichen Kontext. Ich lasse es jetzt an dieser Stelle so stehen, aber ich glaube, da kann man sich, wenn man Erfahrung in Teams hat, auch da kann man gut anknüpfen. Ja, im Prinzip hast du ja mit diesem Drama-Dreieck alle meine Fragen, die ich so vorbereitet hatte, komplett beantwortet.
Ja, deswegen habe ich das auch genommen, ja.
Aber das ermöglicht uns ja tatsächlich hier im Gespräch einfach auch wirklich in die Tiefe zu gehen. Wie würdest du unsere Turniererfahrung einordnen?
Du meinst jetzt bezogen auf das Drama-Dreieck?
Auf das Drama-Dreieck, genau, richtig. Also ich meine, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich war in dieser, ich nenne es jetzt einfach Konfliktsituation, schon eher in der Opferrolle. Wobei ich vielleicht euch auch, warte mal, vielleicht erstmal Täter, dann Opfer, würde ich jetzt mal
Ja,
sagen. Also
würde
erst
ich auch
dachte ich,
sagen.
also ich bin da reingegangen und habe gesagt, ey, so wie ihr spielt, möchte ich nicht spielen. So, ich
Ja.
möchte, dass ihr so spielt, wie ich spiele, weil ich bin ja
Ja, genau.
okay. So,
Ja,
ne, das ist
genau.
Täter.
Ja.
So.
Ja.
Und dann haben wir uns miteinander unterhalten und so weiter. Und ich bin irgendwie dann so, also erstmal war es ein demokratischer Prozess, 2 gegen 1, ne? Demokratie als Unterdrückung der Minderheit. Nein, das ist jetzt ein
Ja.
bisschen ganz überspitzt und fies gesprochen. So, aber dann habe ich mich damit natürlich auch parallel mit beschäftigt und habe dann gesagt, okay, scheinbar seht ihr das irgendwie anders. Vielleicht ist ja meine Position gar nicht so okay. Also, und dann bin ich eben
Ja.
in diese Opferhaltung
Ja.
rübergeglitten. Und ja, konnte dann aber zum Glück, würde ich auch sagen, in diese vierte Rolle rüber. Nee, also als Team tragen wir das und ihr
Ja.
wollt mir nichts Böses, ich will mir auch nichts Böses und
Ja.
wir werden das schon irgendwie hinkriegen. So.
Ja.
Jetzt reden wir aber tatsächlich schon ganz viel über die Täter-Opfer-Dynamik, aber es gibt ja auch den Retter. Gab es da gestern irgendwie eine Situation, wo diese Rolle auftauchte, so ganz konkret?
Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass, also das Drama-Dreieck, das hat zwar drei Ecken, aber das eignet sich auch für Konflikte zwischen zwei Personen. Ich habe auch in der Situation gestern Maxi eher als passiv wahrgenommen. Also ich hätte schon eher das Gefühl, er war zwar schon mal aktiv, aber dass, wenn man das als Konflikt bezeichnet wollen würde, dass das schon eher zwischen uns ein Konflikt war, weil wir halt sehr viel, ja, so
Geredet haben, ja.
geredet haben so, also, und wir waren ja auch online, wir haben uns ja auch nicht gesehen, das ist ja nochmal was ganz anderes, wenn man sich sehen würde und
Ja.
die Reaktion nochmal mehr sehen würde. Also ihr konntet mich im Stream sehen, aber ich euch ja nicht. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass einer von uns beiden jetzt so Retteranteile hatte oder auch Maxi nicht, dass jetzt jemand sagt, okay, ich mach alles, na gut, ich carry euch oder
Ja.
keine Ahnung, was man da jetzt gestern als Retter hätte machen können, so. Nee, also hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass das irgendwie
Ja.
Anteile da gab.
Ja. Okay. Ja, auf jeden Fall wahnsinnig spannend, dieses Modell. Und ich möchte Rubens Vorschlag auch gerne wiederholen, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, mal durchspielt, welche Rollen in welchen Gesprächssituationen, in welchen Teams ihr einnehmt, wie sich das auch vielleicht verändert. Ich glaube, das hilft tatsächlich und insbesondere eben dann auch zu sagen, okay, wie fällt es mir vielleicht auch leichter, immer wieder in diese vierte Rolle reinzukommen. Natürlich wissen wir, dass das situativ ist, dass das auch vielleicht Konstellationen gibt, wo das schwierig ist, weil man einfach weiß, die andere Person ist nicht am eigenen Wohl interessiert, will einem nichts Gutes oder so. Das ist natürlich erfahrungsbasiert. Aber erstmal der Perspektivwechsel, was wäre, wenn doch, sozusagen. Das finde ich ein super spannendes Gedankenspiel. Und ich danke dir, lieber Ruben, dass du dieses Modell mitgebracht hast. Denn wie gesagt, es war mir komplett unbekannt. Und ich hatte hier so 4 unterschiedliche Fragen aufgeschrieben. Und ja, dieses Modell hat quasi alles in sich irgendwie vereint. Das war sehr, sehr spannend.
Sehr gut.
Genau. Ja, Ruben, hast du noch irgendetwas, was du zum Abschluss dieses Podcasts unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest.
Ihr seid okay. Und ich bin auch okay. Mehr nicht.
Ja, aber ich glaube, das kann man nicht oft genug hören.
Ja.
Ja, da fällt mir tatsächlich ganz kurz ein Satz aus einer Supervision ein, die ich mal in Anspruch genommen habe. Über die Wortwahl kann man streiten, aber ich finde die Aussage trotzdem sehr schön. Ich darf mich anderen Menschen zumuten. Und zumuten ist erstmal nicht so ein positiv besetzter Begriff, aber im Prinzip sagt der Satz auch, ich bin okay.
Ja.
Weil andere Menschen muten Warte, das ist jetzt
Sich
komplizierter.
dir
Sich
zu.
mir zu, genau. Richtig, ist ein bisschen komplizierter Satz gewesen für mich zu denken. Ja, aber genauso wie andere sich mir zumuten, kann ich mich anderen auch zumuten. Wir sind einfach Menschen. Wir haben unsere eigenen Persönlichkeiten. Wir haben unsere Stärken. Wir haben unsere Schwächen, die wir aber im sozialen Miteinander einbringen können, in Teams einbringen können. Und es gibt immer Stärken und es gibt auch immer Schwächen. Aber das Drama-Dreieck hilft da vielleicht auch echt nochmal zu reflektieren, wie das in einem guten Miteinander zusammengebracht werden kann. Genau. Ja. Vielen Dank, lieber Ruben. Das war ein sehr spannendes Gespräch, fand ich. Und freue mich auf Feedback, wenn ihr etwas damit anfangen konntet, was wir jetzt hier so die letzte Stunde geredet haben. Dann lasst doch gerne einen Kommentar da. Wir sind auf Insta, wir sind auf YouTube, wir sind auf Twitch. Wir sind natürlich auch überall da, wo es Podcasts gibt und da gibt es auch so manche Kommentarfunktionen. Da gucken wir nicht so regelmäßig nach, aber immer mal wieder auf jeden Fall. Und wir freuen uns einfach über euer Feedback, über eure Gespräche, über oder Gesprächsanlässe. Lasst euren Gedanken freien Lauf, kommentiert fleißig oder gebt einfach einen Daumen hoch. Genau. Ja, damit bedanke ich mich und wünsche euch Gottes Segen für die kommenden 2 Wochen, bis wir uns im Podcast wieder hören, dann wieder in der vollen Runde mit Maxi. Ciao und macht's gut.
Ciao.
Dieser Podcast ist ein Teil von Yiit, dem evangelischen Content-Netzwerk.